Die goldene Horde. Unterm Tatarenjoch. Anfang des 13. Jahrhunderts dringen mongolische Reiter tief ins östliche Europa vor. Sie setzen dabei erfolgreich auf lokale Fürsten, die ihnen rund drei Jahrhunderte lang als willige Vasallen dienen. Von Franz Metzger. Die vereinten Streitmächte von Russen und Polowatzen haben den Mongolen nichts entgegenzusetzen. 1223 endet die Schlacht am Fluss Kalka im Osten der heutigen Ukraine mit einem Feld voller Leichen. Für die vielen Toten ist das Grauen immerhin vorbei, nicht aber für die gefangen genommenen Anführer der Geschlagenen. Die siegreichen Mongolen zwingen die unterlegenen Fürsten, sich unter Bretter zu legen, während sich die Sieger darauf zum Mittagsschmaus setzen. Doch die Mongolen, oft auch als Tataren bezeichnet, bleiben nicht, sondern ziehen überraschend schnell wieder ab, und die vielen Fürsten im Land der Russ geben sich wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung hin. Sie kämpfen gegeneinander und intrigieren. 17 Jahre später, 1240, kehrt der Albtraum zurück. Mongolen tauchen erneut am Steppenhorizont auf. Eine mächtige Armee unter der Führung Batu Khans, eines Enkels Genghis Khans, und seines Chefstrategen Subutai. Batu Khan unterwirft die Wolga-Bulgaren und wartet ab. Ein abendländischer Beobachter schildert die Lage wie folgt. Klar sind die Aufmarschpläne des Tatarenheeres gegen den Westen. Es ist in vier Heersäulen geteilt und sie warten nur darauf, dass sie, wenn sie das Land mit seinen Flüssen und Sümpfen im Winter zugefroren sein wird, ganz Russland mit ihren zahllosen Scharen ausplündern. Für die russischen Fürsten stellt sich jetzt nur die Frage, Widerstand oder Unterwerfung? Erbarmungslos ausgeplündert werden die Städte ohnehin, aber die Unterwürfigen werden zumindest nicht niedergebrannt und das Abschlachten hält sich in Grenzen. Nur wer Widerstand leistet, wird umgebracht, mit Ausnahme einiger nützlicher Handwerker. Von den gut 30.000 Einwohnern Kiews überleben die Belagerung im Jahr 1240 gerade einmal 2.000 Menschen. Den Chroniken zufolge zerstören die Mongolen im 13. Jahrhundert nicht weniger als 49 der 72 russischen Städte. Der Aderlass wirft die Russ weit zurück, und die Unterwerfung unter die neuen harten Herren hat psychologische Folgen. Die Mongolen wollen im Land zwischen Wolga und Schwarzem Meer bleiben. Die Verwaltung, inklusive des rigorosen Eintreibens von Steuern und Tributen, übertragen sie dem einheimischen Adel, der diese Aufgabe willig übernimmt. Grundlage von dessen Unterherrschaft ist die Jarlik genannte Urkunde, zu deren Übergabe sich der Möchtegern-Fürst vor dem Großkhan niederwerfen muss. Zunächst in der fernen Hauptstadt Karakorum, später, nach der Aufteilung des Mongolenreichs, in der neuen Kapitale Sarai an der Wolga. Dieses Machtzentrum der Goldenen Horde wächst im 13. Jahrhundert zur größten Stadt westlich des Urals heran. Es ist ein Schmelztiegel für viele Völker. Die Mongolen bilden darin nur eine Minderheit. Die größte Volksgruppe sind Turkmenen, die zunehmend die Macht in Staat und Militär übernehmen. Sie führen ihre mongolischen Herren auch zum Islam. Damit tut sich ein weiterer Graben zu den christlichen Russen auf, wenngleich die Religionspolitik des Mongolenstaates von weitgehender Toleranz geprägt ist. Die Institutionen der orthodoxen Kirche sind sogar von den drückenden Steuern befreit. Keine Toleranz gibt es hingegen im Intrigenspiel. So mancher Fürstenanwärter, der in Serai seinen Jarlik abzuholen hofft, muss erleben, dass ihm ein Konkurrent zuvorgekommen ist und er neben der Krone auch seinen Kopf riskiert hat. Unberechenbare Grausamkeit gehört zum Instrumentarium der Macht, deren zersetzende Wirkung erfährt auch das Reich der Goldenen Horde. Während Erbteilungen und Streitereien das mongolische Haus Batu schwächen, lernen die Russen ihre Kräfte zu bündeln. 1380 gelingt es Dmitri, dem Großfürsten von Moskau, und Wladimir, ein zur Plünderung anrückendes Mongolenheer unweit des Don vernichtend zu schlagen. Der Fürst erhält daraufhin den Beinamen Donskoi, der vom Don. Aber noch wiegt das Tatarenjoch zu schwer, um einfach abgeschüttelt zu werden. Im 15. Jahrhundert zerfällt das Reich der Steppenreiter in die drei Khanate Astrachan, Krim und Kasan. Doch vor allem Letzteres fordert weiter russische Tribute. Angefeuert vom christlich-islamischen Gegensatz durchleidet das Land an der Wolga einen 100-jährigen Krieg zwischen Moskau und Kasan. Sein blutiges Ende findet das Reich im Oktober 1552. Zar Iwan IV., der Schreckliche, erobert Kasan und bereitet der Stadt und ihren Bewohnern dasselbe grausame Schicksal, das die russischen Städte so lange hatten ertragen müssen. Ströme von Blut flossen durch die Straßen, Ströme von Tränen ergossen sich und wie eine gewaltige Regenpfütze sammelte sich das Blut an den niederen Stellen, schildert ein Zeitgenosse das Ende des Mongolenreichs. In der Folge werden auch Astrachan und die Krim unterworfen. Moskau kann damit über den Ural vorstoßen und schließlich das letzte Erbe der Goldenen Horde, das Khanat Sibir, in sein Imperium einbeziehen.